Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
Stefan Schwingeler,
Kunsthistoriker und Medienwissenschaftler. Wir wollen reden über dieses Geräusch und das Spiel, das sich dahinter verbirgt. Tennis am Bildschirm. Reduzierter geht es kaum. Links am Rand des schwarzen Bildschirms ein weißer Strich, den man hoch und runter führen kann. Rechts dasselbe, dazwischen ein weißer Punkt, der sich hin und her bewegt von Spieler zu Spieler, wenn sie denn treffen. Wenn nicht, Punkt für den Gegner. Geht es noch reduzierter, Stefan Schwingeler?
Wir sehen bei Pong ja schon die Reduktion der Mittel. Da haben wir einen Bildschirm, einen schwarzen Bildschirm. Der Bildschirm ist gleichzeitig der Container, der beschreibt also den Raum, in dem sich alles abspielt. Und wir haben die beiden Balken. Das bedeutet, dass da wirklich das Gameplay, also die Spielhandlung, geronnen ist zu einer Urform, könnte man sagen.
Stefan Schwingeler, Sie sind Professor für Medienwissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Spielen Sie mit Ihren Studenten gegebenenfalls heute noch Pong?
Ja, das ist natürlich eine schöne Idee, auch Pong zu spielen. Wir hatten an der Hochschule tatsächlich ein Projekt, da wurde Pong an Ampeln gespielt und so in den Stadtraum übersetzt. Das heißt also, die Personen, die dann gegenüber sich stehen an der Straße, die können dann gegeneinander Pong spielen über so eine Ampel, so einen Apparat an der Ampel.
Übersetzung ist ein gutes Stichwort, weil Pong war die Übertragung eines Spielhallenspiels in die Wohnung. Das Videospiel wanderte vor 50 Jahren genau in die eigenen vier Wände. Da erschien die Konsole. Und was hieß das eigentlich fürs Gamen, für das Spielen, dass das plötzlich zu Hause möglich war?
Ja, wir sehen an der Geschichte von Pong, dass dass sich daran zeigt, dass wirklich Computerspiele und auch Computer selbst in die vier Wände dringen. Die gab es vorher nicht im privaten Raum. Also wenn man eine Berührung mit einem Computer hatte, dann war das, wenn man Glück hatte, entweder im Kontext des Militärs oder im Kontext der Universitäten der 60er Jahre in den USA. Und auf einmal haben wir die Möglichkeit, Computertechnik, interaktive Bilder in den eigenen vier Wänden am eigenen Fernsehapparat zu Hause zu erleben. Und das ist für viele Personen der erste Berührungspunkt mit einem digitalen Medium gewesen. Das heißt, hier wird zum ersten Mal die Möglichkeit eröffnet, im Privathaushalt als Privatperson ein elektronisches Bild auch zu manipulieren und damit umzugehen, zum Zwecke des Spiels in diesem Fall. Und das mag für den einen oder anderen eine Erfahrung gewesen sein, die bis heute nachhallt.
Ich glaube, die Sensation, die das war, kann man heute kaum noch nachvollziehen, weil es gab natürlich Vorläufer von Pong, aber Pong war das erste kommerziell erfolgreiche, das war handhabbar, das war eine relativ kleine Konsole. Es gab das davor schon, aber das waren riesige Apparate und die Bildschirme, das waren dann 5 Zoll große Oszilloskope. Heute spielen wir am Smartphone Call of Duty in einer grandiosen Auflösung. Was ist passiert?
Genau, also mit Pong entwickelt sich dann eben auch eine Computerspielindustrie und die Professionalisierung des Computerspiels als Medium. Also vor Pong gab es natürlich schon Computerspiele, Sie haben das erwähnt, aber das ist sozusagen eine Proto-Geschichte des Computerspiels. Erst mit Pong haben wir eine Kommerzialisierung und damit ein Geschäftsmodell. Also ich kann auf einmal ein Produkt kaufen. Ich kann das im Kaufhaus kann ich das kaufen und an meinen eigenen Fernseher in den eigenen vier Wänden anschließen. Damit gehen ganz neue Berufsfelder zum Beispiel einher. Auf einmal gibt es Game DesignerInnen, auf einmal gibt es Personen, die mit Computerspielen Geld verdienen, indem sie sie entwickeln, indem sie sie verkaufen etc. Und aus dieser Gemengelage, aus dieser Ursuppe, die sich um Pong herum entwickelt hat, entwickelt sich die heutige milliardenschwere, global umfassende Computerspielindustrie, die eine der einflussreichsten Entertainment-Industrien des Planeten ist.
Und die, was die Umsätze und die Reichweite angeht, die anderen Kulturindustrien bei weitem überflügelt teilweise. 180 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Games-Branche im letzten Jahr. Und dieses Jahr strebt man 200 Milliarden an. 3 Milliarden Menschen spielen weltweit. Das ist ja eben nicht mehr nur ein Produkt. Das ist sehr viel mehr, oder?
Genau, also es gibt dieses geflügelte Wort innerhalb der Personen, des Personenkreises, die sich mit Computerspielen auseinandersetzen. Da heißt es immer, Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das hören wir jedes Jahr aufs Neue, wenn die Gamescom ansteht zum Beispiel. Da heißt es dann, Computerspiele sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man könnte eigentlich sagen, ab 1972, indem sie im Wohnzimmer sich ausbreiten, da haben wir schon diese Tendenz und die gehen auch nicht mehr weg.
War Pong die Tür in die Virtualität?
Im Mainstream-Bereich würde ich das durchaus unterschreiben, dass wir also hier zum ersten Mal wirklich einen Personenkreis haben, dem das zugänglich ist, der das vorher, also überhaupt den Umgang mit Digitaltechnik nicht unbedingt Zugang hatte, ja, zu diesen neuen Technologien und den neuen Möglichkeiten. Es gibt eine Proto-Geschichte auch des Virtuellen. Es gibt zum Beispiel schon Headmount Displays, also solche Virtual Reality Brillen, auch schon in den 60er Jahren. Da gibt es so ein Projekt, das ist als Schwert des Damokles bekannt. Das ist so ein Apparat, der von der Decke hängt, daher der Name. Aber ein Mainstream Berührungspunkt, also gesamtgesellschaftlich in den USA beispielsweise, wie das Pong ermöglicht hat, das sehen wir vorher nicht. Und selbst kleine Spiele wie Pong, die jetzt nicht stereoskopisch und komplett immersiv, also die Rezipienten einhüllen in einen virtuellen Raum, haben aber trotzdem etwas von Virtualität, denn sie eröffnen einen Raum, in dem man spielt.
Wir haben ja mittlerweile genau diese Immersion. Wir können in der virtuellen Realität uns umgeben lassen vom Spielfeld, dessen Darstellung ist immer perfekter, fast realistisch geworden. Gleichzeitig gibt es sowas wie ein Zurück zu diesen Casual Games, also diesen ganz einfachen, schnellen, die man nebenbei am Smartphone eben spielen kann. Was ist das? Nostalgie?
Das ist auf der einen Seite vielleicht Nostalgie, auf der anderen Seite ist es auch schlicht Game Design. Denn all die Konzepte, die sich seit 1972 und auch schon davor entwickeln, die gibt es heute noch. Also der Reiz von Computerspielen besteht ja nur zweitrangig und eigentlich nur oberflächlich in der Tatsache, dass wir sie ansehen. Viel interessanter ist ja die Tatsache, dass wir mit den Computerspielen umgehen und interagieren. Und die Interaktion bei Pong, also das Spielen des Balls und diese auch ja Befriedigung, wenn der Ball dann auf den Schläger trifft und wieder abprallt etc. All diese Konzepte der einfachsten Interaktion, die gibt es auch heute noch. Und sie hatten die Computerspiel-Umsätze oder die Umsätze der Computerspielindustrie angesprochen. Soweit ich informiert sind fast die Hälfte davon gehen auf Mobile-Games zurück. Also genau die Spiele, die wir auf dem Smartphone etc. in der Bahn kurz anspielen und dann wieder zur Seite legen können. Und das meine ich mit Game Design Prinzipien, denn die einfachsten Spiele, die muss man auch nicht stundenlang und tagelang und monatelang spielen, sondern da geht dann eben auch 5 Minuten in der Bahn. Und deshalb funktioniert das auch heute noch.
Wenn man einerseits sich mit den Spielen heute beschäftigt und dann nochmal zurückschaut auf Pong und Pong heute spielt, das ist ja eine ganz andere Spielerfahrung, die ja heutzutage fast etwas Meditatives hat, oder?
Unbedingt. Also wir kennen ja aus der Psychologie ein Konzept eines ungarischen Psychologen, Csikszentmihalyi, der das Flow-Prinzip beschrieben hat. Also Pong ist das perfekte Beispiel davon, denn wenn wir uns einlassen auf Pong, dann können wir es spielen und da in diesen delikaten Flow-Zustand uns hinein imaginieren quasi. Das ist ein Zustand, der ist in so einer ganz, ganz interessanten Balance zwischen Über- und Unterforderung, zwischen Spannung und Entspannung. Und das kennen viele, wenn sie zum Beispiel musizieren Tieren oder wenn sie zeichnen oder wenn sie stricken oder wenn sie andere Tätigkeiten ausüben, die sie dann in so eine, naja, in so eine Trance oder eben in diesen Flow-Zustand befördern. Und das trifft auf Pong ganz sicher auch zu.
Dann stellen wir uns jetzt nochmal den Raum vor, 70er Jahre, wahrscheinlich ein Schwarz-Weiß-Fernseher, das Bild war auch schwarz. Ist Pong quasi der Malevich der Videogame-Industrie? Also das, der schwarze Bildschirm?
Das finde ich wunderbar, diesen Vergleich. Also wenn wir jetzt Pong und Malevich tatsächlich mal hier vergleichen, was ich ganz spannend finde, dann werden wir feststellen, dass das eigentlich zwei gegensätzliche Bewegungen sind. Denn wenn wir uns von Pong ausgehend die Computerspiel-Ästhetik anschauen, dann sehen wir, dass sie eigentlich in den Raum hinein sich bewegt. Ja, von Pong ausgehend werden die erst Bildschirmcontainer, werden zu ganzen Landschaften, werden zu Welten ausgekleidet, die dann irgendwann im komplett dreidimensionalen, quasi virtuellen Aufgehen, in denen Avatare sich bewegen und in denen die RezipientInnen die Avatare steuern, sodass sie den Eindruck haben, da wirklich sich flüssig durchnavigieren zu können. Also Welten, die sich auftun. Bei Malevich haben wir quasi eine andere Richtung, denn seit der Renaissance haben wir die Tendenz in der Malerei, dass hier realistische Gegebenheiten von der Natur abgemalt werden. Ja, das Bild ist nach Alberti ein offenes Fenster, das uns Blicke in Welten eröffnet. Und Malevich kommt aber hier dann sozusagen in der Kunstgeschichte zu einem Nullpunkt und lässt das alles weg. Ja, also während die Kunstgeschichte sich quasi auf den Malevich hinzubewegt und im schwarzen Quadrat ein Reset findet oder einen Nullpunkt, dann haben wir bei Pong eigentlich den Anfang einer Bewegung, die das Computerspiel ästhetisch in die Welt führt und dazu bringt, ganze Räume und Welten zu eröffnen.
Stefan Schwingeler, Kunsthistoriker und Medienwissenschaftler von der Uni in Hildesheim. Herzlichen Dank für das Gespräch über 50 Jahre Pong. Das war der Corso-Podcast mit Ulrich Biermann und
Stefan Schwingeler. Herzlichen Dank.
Der Corso-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.